Das ist aus meiner Sicht das Zukunftsthema schlechthin. Übrigens nicht nur für Handel, grundsätzlich. Und ich glaube, dass es ganz viele Bereiche im professionellen Umfeld, aber auch im persönlichen, privaten Umfeld ändern wird, beeinflussen wird. Und das total Spannende daran ist, dass diese Technologie von jedem bedient werden kann. KI heute, Gen AI heute, generative KI heute, ist ja nicht das Gleiche wie in einem halben Jahr. Das heißt, die Systeme lernen ja, es kommen Funktionen dazu und der Gesetzgeber muss entsprechend in der Ausgestaltung reagieren. Und ich würde mir agieren wünschen, aber das ist alles andere als einfach.
Gibt es denn ein Motto oder einen Gedanken, nach dem du als Führungskraft handelst?
Besonders bei dem Thema, man kann nicht zu viel kommunizieren.
Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen. Mein heutiger Gast ist Henny Steininger, VP Services, Customer Experience, Care and Loyalty, Mediamarkt Saturn. Sie stellt heute im Podcast konkrete KI-Projekte bei MMS vor. Ich bedanke mich bei unserem Supporter des Monats, Mercio. Mercio ermöglicht es Einzelhändlern, Verbraucher mit attraktiven Konditionen für preissensible Produkte zu gewinnen und dabei gleichzeitig die Gewinnspannen für den Rest des Sortiments zu maximieren. Große Einzelhändler wie Intermarché nutzen Mercio bereits täglich. KI ist everywhere. Mit 52% ist das Thema KI und Machine Learning die am häufigsten genannte technologische Entwicklung in unserer Studie Technologietrends im Handel, für die wir knapp 100 CIOs des deutschsprachigen Einzelhandels befragen. Die Schwarzgruppe hat sich mit 6 weiteren Investoren an der 2. Finanzierungsrunde an dem deutschen KI-Startup Aleph Alpha beteiligt. Viele Handelsunternehmen haben bereits in diversen Bereichen KI-Lösungen im Einsatz. Otto hat zuletzt hier im Podcast, Folge 95, KI-Projekte vorgestellt. Aber nicht nur in Fachkreisen drehen sich viele Projekte um KI, das im Übrigen ja auch schon seit vielen Jahren. Spätestens seit ChatGPT ist KI ein Thema, das auch im Mainstream angekommen ist. MMS ist auch everywhere, eine kurze zahlenbasierte Einordnung. Mediamarkt Saturn ist mit 400 Mediamärkten und Saturnmärkten in Deutschland vertreten. 1000 Märkte in 11 europäischen Ländern mit mehr als 2 Milliarden Kundenkontakten im Jahr. Die MMS Retail Group erwirtschaftete rund 22,2 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2022. 22% entfallen hierbei auf Online. MMS ist im Bereich Consumer Electronics der Nummer 1 Elektronikhändler in Deutschland. Die über 20.000 Mitarbeitenden in Deutschland, 50.000 in Europa, arbeiten täglich daran, die Kundinnen und Kunden über alle Kanäle hinweg nach dem Motto Experience Electronics glücklich zu machen. Und nun schalten wir zu Henny nach München. Welche KI-Lösungen sind bereits im Einsatz? Nach welchen KPIs entscheiden sich die Ingolstädter für oder gegen ein Projekt? Und welche Bedingungen hat MMS geschaffen, um KI-Tools gewinnbringend einsetzen zu können? Hallo Henny, herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Caro, grüß dich.
Ja, wir kennen uns ja schon von einer Podcast-Aufzeichnung. In Folge 37 warst du Gast, noch in deiner Rolle als Head of Customer Intelligence, CX und Care bei MMS. Damals sprachen wir über die Zukunft der Angebotskommunikation im Handel. Das Stichwort Adieu Handzettel. Heute geht's um KI. Du bist VP Services, Customer Experience, Care and Loyalty. Was machst du als erstes, wenn du morgens ins Büro oder ins Homeoffice, wo du auch jetzt gerade in München bist, kommst?
Also wenn ich ins Büro komme, schaue ich erstmal, wer noch da ist. Und dann mache ich mir in der Regel einen schönen Kaffee. Zu Hause weiß ich, wer da ist und insofern kann ich dort direkt anfangen zu arbeiten. Und der Vormittag ist aus meiner Sicht die wertvollste Zeit des Tages. Mhm. Der Kopf ist noch frisch, man kann sich Gedanken machen über größere Zusammenhänge, komplexere Themen. Und insofern versuche ich morgens, mich mit den Kollegen genau zu diesen Themen abzustimmen oder auch über strategische Themen nachzudenken.
Geht mir total genauso. Je länger ich arbeite schon, desto mehr denke ich darüber nach, zu welcher Tageszeit ich welches Meeting setze, auf jeden Fall. Was verantwortest du denn in deiner Funktion und wie ist dieser Bereich intern angesiedelt?
Alles, was wir machen, machen wir für alle Länder in der Holding. Das heißt, wir sitzen zwar hier mit dem Headquarter in Ingolstadt, aber wir arbeiten für alle Länder gleichermaßen. Also Die Bereiche sind alle sehr nah am Kunden. Also das ist zum einen der Bereich Customer Experience. Dort werden so Sachen wie die Kundenzufriedenheit gemessen. Sogenanntes Mystery Shopping findet gruppenweit statt. Oder wir schauen uns an, warum Kunden nicht kaufen und was dann entsprechende Maßnahmen dazu sein können. Der Bereich Customer Intelligence beschäftigt sich mit Analytics, Test-and-Learn-Ansätzen, vor allem im Omnichannel-Umfeld ganz wichtig, um zu verstehen, was welchen Impact hat, und Customer Research für die Gruppe. Also ganz klassische Marktforschung. Customer Care ist unser globales Contact Center. Das heißt, das ist das Telefonie-System, was wir einmal uns mit allen Ländern teilen. Und wann immer man uns anruft oder eine E-Mail schreibt, läuft das dort entsprechend zusammen. Und der mit Abstand größte Bereich, was das Business angeht und ein ganz wichtiges Innovations- und Wachstumsfeld für uns, ist Services and Solutions. Und dort sind von Versicherungen über Telco, Content, aber auch Reparaturen im Markt oder die wir über Gewährleistung umsetzen, Nachhaltigkeitsservices wie Trade-in zum Beispiel oder Refurbed, ganz viele Bereiche enthalten, die wir unter Services and Solutions zusammenfassen.
Was ist Refurbed?
Refurbed ist das Wiederaufbereiten von Produkten. Also wenn du zum Beispiel ein älteres Produkt zu uns bringst, dann wird es wieder aufbereitet und wir entscheiden, ob wir es wieder in den Umlauf bringen können oder jemand anders, damit es nochmal genutzt werden kann.
Ja, das sind einige Themen, die du auf dem Tisch hast. Und ich denke auch sofort, super viele Daten. Wie viele Leute sind das ungefähr, die sich mit diesen Themen beschäftigen?
In den unterschiedlichen Abteilungen im Headquarter sind es knapp 100.
Okay. Heute schauen wir uns das Thema KI an. Lass uns ganz wissenschaftlich mit einer Definition beginnen. Was versteht man unter KI beziehungsweise generativer KI, Gen AI?
Fangen wir mal mit KI an. Also das ist die Fähigkeit von Maschinen oder Computern, Dinge auszuführen, die normalerweise eine menschliche Intelligenz erfordern. Also das heißt, das Lernen aus Erfahrungen, das Lösen von Problemen, auch komplexen Problemen, das Erkennen von Mustern und das Anpassen an verschiedene Situationen. Und KI-Systeme verwenden Algorithmen und Daten, um daraufhin dann intelligente Entscheidungen treffen zu können. Und generative KI,
was ja jetzt auch in aller Munde gerade ist,
das, worüber wir gerade sprechen, die generative künstliche Intelligenz bezieht sich eben speziell auf Systeme, die in der Lage sind, neue Daten oder Inhalte zu erstellen, die auf bereits vorhandenen Informationen basieren. Also genau das, was eigentlich ein Mensch tut. Ein Kind, wenn ich ihm etwas beibringe, macht daraus etwas Eigenes und eben nicht nur das, was ich ihm beibringe. Und so muss man sich das im Grunde vorstellen, ja. Und so können dann Texte, Bilder, Musik, andere Medien, Codes und unterschiedlicher Content, also Inhalte, generiert werden. Das funktioniert über neuronale Netze. Das vielleicht noch ganz wichtig.
Ist total interessant, weil du das jetzt auch mit dem Kind ansprichst. Meine Tochter hat jetzt gelernt, dass nicht nur dieser eine Hund in dem Bilderbuch ein Hund ist, sondern jeder vierbeiner Hund, den wir auf der Straße sehen, der wie weiß aussieht, alles Hunde sind, dass sie in dieser Kategorie denken kann. Ne? Da versteht man erstmal überhaupt, was alles dazu gehört, um das zu verstehen. Und das müsste ja eine KI auch lernen. Im Laufe des Gesprächs werden wir erfahren, wie ihr eben KI bei euch umsetzt. Was fasziniert dich denn persönlich an KI?
Also das, was ich dir jetzt gerade, als du mich gefragt hast, was es ist, wenn man sich das selber sagen hört, das ist genau das, was mich daran fasziniert. Das ist aus meiner Sicht das Zukunftsthema schlechthin. Übrigens nicht nur für Handel, grundsätzlich. Und ich glaube, dass es ganz viele Bereiche im professionellen Umfeld, aber auch im persönlichen, privaten Umfeld ändern wird, beeinflussen wird. Und das total Spannende daran ist, dass diese Technologie von jedem bedient werden kann. Wirklich von jedem, der eine Tastatur bedienen kann oder über Spracheingabe solche Systeme füttern kann. Also nicht nur den Spezialisten zugänglich ist, die Programmiersprachen beispielsweise beherrschen.
Ja, total. Wir haben das ja auch gesehen durch das Live-Gehen von ChatGPT, dass es wirklich plötzlich jeder drüber spricht, ne? Und medial ist das Thema überall auch präsent. Erst heute Morgen habe ich in einem Newsletter gelesen, dass die Entwicklung von Gen AI vergleichbar mit der des Internets, des World Wide Webs ist. Oder auch ein Zitat von unserer Konferenz Technologietage. Das größte Risiko im Hinblick auf generative KI sei das Nichtstun. Henrike Alfeis von Rewe Digital. Die Diesem Risiko seid ihr auf jeden Fall nicht ausgesetzt. Du hast uns heute einige Projekte mitgebracht, die in den verschiedenen Bereichen angesiedelt sind. Bevor wir darauf näher eingehen, wie generiert ihr die Idee? Wonach wählt ihr aus, welche Projekte ihr überhaupt verfolgt? Also wie sieht da der Prozess aus? Nach welchen KPIs entscheidet ihr zum Beispiel?
Fangen wir mal da an, wo wir die Ideen generieren und wie. Wir haben darüber eine Weile nachgedacht und wenn ich wir sage, dann ist das mein Kollege Stefan Lange, Tech-VP und mein Counterpart im täglichen Arbeiten. Ja, also von mir kommt der Business-Demand aus meinen unterschiedlichen Fachbereichen und wir versuchen gemeinsam dann unterschiedliche Lösungen zu finden, das umzusetzen. Wir haben diese KI-Initiative für die Mediasaturn aus der Taufe gehoben und haben uns überlegt, wie können wir denn all die Ideen, die im Konzern sind, nutzbar machen? Und dann haben wir ganz schlicht einen Aufruf gestartet, wo man über eine E-Mail-Adresse, ohne das großartig zu formulieren, seine Ideen einschicken kann. Mhm. Also alles, was du als Idee hast, kannst du uns schicken. Es funktioniert auch immer noch das Postfach. Und von da aus wird es bewertet. Und ganz wichtig, man muss es nicht selber umsetzen. Das kann ja sein, dass man eine ganz tolle Idee hat im Marketingbereich, aber selber gar nicht im Marketing arbeitet, zum Beispiel. Ja? Mhm. Und da wir das nicht limitieren wollten, das war der eine Weg. Das ist im weitesten Sinne sehr unstrukturiert, diese Ideengenerierung. Und wir haben aber so mehr als 100 Ideen generiert von den unterschiedlichen Kollegen und aus sehr unterschiedlichen Fachbereichen, Ländern, Märkten, also direkt aus den Media- und Saturn-Märkten heraus auch. Dann sind wir in die Fachbereiche gegangen, ganz strukturiert und haben uns jeden einzelnen Fachbereich einmal angeschaut und haben mit den Fachbereichsleitern, meistens mit den VPs, Heads, aber auch mit den Vorständen gesprochen, von Einkauf, Beschaffung über Logistik, Marketing, HR und so weiter und so fort und haben dort sehr strukturiert dann auch mit dem externen Partner die einzelnen Ideen gesammelt und dann bewertet. Bewertet nach Nutzen. Nutzen für den Kunden oder Nutzen für uns nach innen, weil einige der Ideen, kommen wir später noch drauf, wirken nach innen und sind eher für die Mitarbeiter ein Vorteil. Mhm. Dann das Thema Tech Feasibility, also wie einfach ist es denn, das umzusetzen oder wie schwer oder wie komplex. Und der dritte und der letzte Aspekt, um es ganz simpel zu halten, ist das Risiko. Geht damit ein Risiko einher? Sind Kundendaten betroffen? Und dann muss es entsprechend anders bewertet werden und ist komplexer in der Umsetzung. Danach haben wir gefiltert und der Filter ist auch immer noch aktiv. Den haben wir mit Gartner gemeinsam entwickelt und setzen den auch immer noch auf alle Ideen drauf und bewerten danach, was wir umsetzen.
Das klingt schon nach einem größeren Projekt. Wie lange lief das so? Also seit dem Einrichten der E-Mail-Adresse und dem Aufruf an die Kollegen?
Also Einrichten der E-Mail-Adresse ist ein bisschen mehr als 12 Monate her und der Prozess der Datensammlung oder der Ideensammlung, der ist ja immer noch live geschalten, aber als wir das erste Mal einen Abschluss gezogen haben, gesagt haben, jetzt ist die erste Runde, unsere ersten, in dem Fall 7 Use Cases, 7 Anwendungen, die wir rausgezogen haben, die wir priorisiert haben, das waren ungefähr 2 Monate von Ideen generieren, bewerten und dann ja auch in den unterschiedlichen Gremien einbringen, Business Cases rechnen und alles, was dazu gehört.
Okay, das wirkt sehr strukturiert und auch fix. Was sind das denn für 7 Use Cases?
Wir können ja mal der Reihe nach durchgehen. Also relativ viele Anwendungen finden sich im Bereich Customer Care. Das sind sogenannte Chat- und Voice-Bots. Also das sind im weitestgehenden sind das Bots, die erstmal recht simple Anfragen, wie zum Beispiel nach Öffnungszeiten beantworten. Ja, es ist erstaunlich, wie oft Menschen uns anrufen und wissen möchten, wann welcher Mediamarkt oder Saturn geöffnet hat. Also das sind zum Beispiel so Themen. Die würden die FAQs, also die Frequently Asked Questions, beantworten. Könnten aber auch noch mehr beantworten. Sales Assistance, das ist ein Thema. Also wir können uns vorstellen, dass wir im E-Commerce-Bereich Gen AI Sales Assistance haben. SEO Content, das ist Search Engine Optimization, also wenn es um Suchmaschinenoptimierung geht. Wir haben ja ein sehr, sehr breites Feld an Produkten und Marken um entsprechend gefunden zu werden, müssen Inhalte generiert werden. Die würden wir darüber gern vorbereiten.
Ja, das ist mega. Ich weiß noch, als
nur noch fertigstellen.
Ich weiß auch noch, was das für ein Aufwand ist, SEO-Texte zu schreiben. Das habe ich in den 10er Jahren quasi gemacht. Dann gab es da über WordPress ein Tool, was eingebunden war mit so einem Ampelsystem. Und ich musste, weiß ich nicht, wie oft den Titel des Buches unterkriegen. Ne? Also auch unschöne Texte. Und ein riesen Aufwand. Deswegen ein Traum, dass das jetzt automatisiert ist.
Das würden wir gerne unterstützen an der Stelle. Ne? Dann sind es aber auch so Sachen wie, super spannend aus meiner Sicht, Simultanübersetzung fürs Contact Center. Also wenn wir in bestimmten Ländern Support suchen und Menschen suchen, die in unseren Contact Centern arbeiten, dann tun wir uns sehr schwer. Beispiel dafür ist die Niederlande. Dort gibt es eine gewisse Knappheit an Menschen im Servicebereich generell und eben auch im Bereich Contact Center. Wir finden schlicht nicht genug Agenten. Und um das zu lösen, hilft so eine simultane Übersetzung, also eine Live-Übersetzung. Du musst dir vorstellen, du kannst in jeder Sprache der Welt da reinsprechen und die Ausgangssprache kannst du entsprechend wählen. Also du sprichst in, ich sag mal, Portugiesisch da rein oder eben in Deutsch. Die Ausgangssprache für den Kunden ist Niederländisch. Der Kunde spricht Niederländisch, formuliert seine Frage und der Contact Center Agent, also der Mitarbeiter, der sich der Frage annimmt, spricht in seiner Muttersprache und die Ausgabe funktioniert in der Kundensprache.
Und auch in Dialekten, ne? Ich könnte auch Kölsch
sprechen. Auch in Dialekt. Du kannst sogar Schwäbisch sprechen. Also
sehr gut.
Es funktioniert erschreckend gut. Wir haben das damals angeschaut, der Partner ist Paloa. Also ich muss sagen, das ist wirklich beeindruckend, was da mittlerweile möglich ist. Es gibt noch ein anderes Thema, das sind interaktive Bedienungsanleitungen. Also wenn du dir vorstellst, du liest eine Bedienungsanleitung, das ist ja meistens nicht so erfreulich, weil man sehr viele Seiten in ausländischen Sprachen bis zu dem Punkt durchblättern muss, wo man gerade ist und vielleicht ist es dann auch nicht besonders gut übersetzt und oder beschrieben. Und dort möchten wir gerne einen Bot mit den Bedienungsanleitungen verbinden, der dann in natürlicher Sprache hoffentlich dein Problem löst, was du hast, oder dich dann eben entsprechend weiter verbindet mit jemandem, der es kann. Für unsere Mitarbeiter gibt es eine sogenannte Sandbox. Das heißt, das ist ein sicherer Raum, wo sie die Large Language Modelle ausprobieren können. Die gibt es auch schon bereits. Und last but not least haben wir so eine genannte Workplace AI. Das hilft uns bei der internen Suche. Jetzt ist ja Mediasaturn ein großer Konzern mit einem umfangreichen Intranet und sehr vielen angeschlossenen Systemen und Informationen. Und damit diese Suche möglichst schnell geht und auch möglichst nicht unbedingt an den einzelnen Systemen hängt, sondern übergeordnet eine Intelligenz hat, würden wir gerne Workplace AI live schalten, wo ich quasi meine ganz einfache Suchmaske eingeben kann, Urlaubstage, und dann kommt eben, Henny hat noch x Urlaubstage dieses Jahr, und dann zack, buchen, und dann kann ich vielleicht ein bisschen Urlaub buchen.
Alles klar, also da steckt auf jeden Fall viel Musik drin. Werbung. Sechsmal im Jahr erscheint die Stores and Shops, das Handelsmagazin des EHI. Heute, am 18. April, erscheint die zweite Ausgabe in 2024. Das Fachmagazin liefert fundierte, objektive Informationen zu allen Themen rund um die Einrichtung und technische Ausstattung von stationären Geschäften und im Onlinehandel. Katharina Siewecke, Chefredakteurin der Stores and Shops, was sind eure Schwerpunktthemen in dieser Ausgabe?
Ich halte hier jetzt gerade druckfrisch in den Händen die neue Ausgabe. Darin geht es vor allem um künstliche Intelligenz und Automatisierung. Das ist nämlich unser Schwerpunktthema. Zu den weiteren Highlights zählen unter anderem noch die Themen Self-Checkout, diesmal mit Fokus Fashion Retail, und der Einsatz von Mobile Devices am Point of Sale. Außerdem blicken wir natürlich auf die Eurozis zurück und werfen einen Blick auf die Online-Player Temu und Shein, die den Onlinehandel aufmischen.
Was soll ich sagen? Print is not dead. Ich selbst lese gerne im gedruckten Format. Irgendwie kann ich mir die Sachen dann besser merken. Aber für alle Online-Lesenden
gibt es die Stores & Shops auch als E-Paper. Exklusiv für die Hörerinnen und Hörer der EHI Retail Insights haben wir nämlich das E-Paper freigeschaltet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.
Wir haben ja auch alle zwei Jahre unsere Technologietrends-Studie, für die wir CIOs befragen. Da waren auch die Haupteinsatzgebiete von KI mit Abstand in unserer Studie Forecasting and Replenishment, dann Pricing, Kundendialog, hast du ja auch schon angesprochen, Sortimentsgestaltung und CRM. Und ich kann bei euren Lösungen auch erkennen, dass ihr sowohl nach innen als auch nach außen gerichtete Lösungen im Einsatz habt.
Das ist richtig. Wir starten mit den nach innen gerichteten, also die, die ganz gezielt unsere Mitarbeiter befähigen, Tools, Werkzeuge, die sie nutzen können. Und dann gehen wir nach außen in Richtung Kunde.
Genau, Employee Empowerment ist das neue Buzzword. Das habe ich heute gelernt. Das ist also in dem Fall auch der Fall. Lass uns doch nochmal konkret in die Projekte reingehen, zumindest in eine Auswahl. Die Gen AI Sandbox. Was kann ich mir genau darunter vorstellen? Habt ihr vielleicht auch schon Nutzerdaten? Ihr habt es jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres freigeschaltet. Wie funktioniert's?
Es ist ein geschützter Raum, in dem ich unterschiedliche Large Language Modelle ausprobieren kann. Also das heißt, es funktioniert in dem Moment, wo du in deinen Firmenrechner reingehst, kannst du diese Modelle nutzen. Ganz konkret sind das ChatGPT, Google Palm für Text und Code, aber auch noch einige andere Modelle. Und die können auch variiert werden. Und ich kann dort einen Dialog führen, kann Fragen stellen, ich kann hergehen und kann Bilder generieren lassen, ich kann Code optimieren lassen oder grundsätzlich generieren lassen, kann also diese Modelle auf all ihre Anwendungen einmal testen, ohne Gefahr zu laufen, dass meine Daten für Trainings genutzt werden, also wieder an die Hauptmodelle zurückgespielt werden und dadurch firmeninterner vielleicht zum Trainingsgegenstand von ChatGPT werden. Das ist im Kern die Sandbox.
Und wer nutzt die Sandbox? Also ich würde jetzt als erstes denken, es ist hauptsächlich ein Headquarter-Thema.
Es ist auch in allererster Linie, weil wir haben ja gerade angefangen, wie du gesagt hast, es auszurollen, ein Headquarter-Thema. Wir rollen aber sukzessive in alle Länder aus. Wir sind in der Zentrale gestartet. Dort ist es jetzt schon live. Die Märkte können sich auf Nachfrage aufschalten und jetzt gehen wir sukzessive in jedes einzelne Land und das wollen wir auch zeitnah machen.
Und ich glaube, du sagtest im Vorgespräch auch, dass es quasi nicht diesen Fitnessstudio-Effekt gibt, ne? Von wegen, man guckt einmal rein, wie es läuft und dann lockt man sich nie wieder ein. Also ihr habt sehr stabile Zugriffe.
Wir sehen über die Woche sehr stabile Zugriffe. Also der Stefan Lange, mein Kollege und ich, wir haben einen Live-Chat im Unternehmen gemacht, wo wir das ganze Thema angekündigt haben. Da haben halt quasi, ist wie so eine kleine interne Werbesendung, wenn du willst, ja.
Alle erfahren, so
das gibt's jetzt. Genau. Und da kann ich jetzt rauf und da siehst du natürlich so einen Peak. Ne? Dann versuchen das ganz viele Leute erstmal aus, probieren das aus und dann pendelt sich das auf einer gewissen Nutzerfrequenz ein. Und wir haben, ich sag mal, die meisten Zugriffe sind auf ChatGPT, weil dort auch die breiteste Anwendung über alle Bereiche hinweg ist. Also das ist ja unabhängig davon, ob ich im Legal-Bereich, Procurement, Finance oder in der Tech arbeite. Danach kommt Stable Diffusion, das ist Bildgenerierung. Also dort nutzen wir das ganze Modell, um einmal zu sagen, zeig mir ein rotes Pferd für Mediamarkt. I'm making this up. Ja, also was auch immer der dann einfällt, du kannst es probieren. Und danach kommen die ganzen code-generierenden Verfahren. Also Palm oder auch Llama, was ebenfalls hinterlegt ist. Das hat geringere Nutzungsraten. Das liegt schlichtweg daran, dass das sehr, ich sag mal, fokussiert ist auf die Kollegen, die in den technahen Berufen beschäftigt sind.
Und dann hattest du ja eben auch noch erwähnt, das Thema Customer Care Bot. Das war, glaube ich, der Translator, ne?
Da gibt's einen Translator, genau. Also ich hatte ja schon gesagt, in einigen Ländern ist es schwierig, entsprechende Mengen an qualifizierten Mitarbeitern zu bekommen, die die Menge der Anfragen, die unsere Kunden haben, dann eben auch beantworten. Vor allen Dingen sind das bei uns die, ich sag mal in Anführungsstrichen, räumlich kleineren Länder, also die Niederlande und vor allen Dingen auch die mehrsprachigen kleinen Länder, wie zum Beispiel Schweiz und Belgien. Und auch da gibt's ja dann noch Dialekte. Und da ist es manchmal sehr schwierig, eben ausreichend Mitarbeiter zu finden, die dann für unsere Kunden da sind. Und da hilft uns so eine Technologie extrem.
Merke ich das als Kundin eigentlich, dass ich gerade in einem Live-Translator bin?
Also wir haben es ja getestet. Ich würde sagen, nein. Weil die Zeiten der Übersetzung so schnell sind. Und das, also es ist nicht Real-Time, es ist Near-Time. Ne? Aber da das mittlerweile so schnell läuft, würdest du es wahrscheinlich nicht merken. Ich glaube, wenn du dich mit der Materie ganz arg auseinandersetzt und darauf achtest, dann vielleicht schon. Aber der normale Kunde, der uns anruft, ein Anliegen hat, das diskutieren möchte, wahrscheinlich nicht.
Vielleicht kannst du uns auch noch ein paar Infos zum Interactive Instruction Manual geben.
Ja, das ist ein ganz spannender Case. Wir sind ja nicht nur Händler, wir sind ja auch Hersteller. Mit der Imtron haben wir unterschiedliche Eigenmarken, OK, Peak, Easy und König. Und für die möchten wir die Bedienungsanleitung mit einem entsprechenden Bot verbinden. Das heißt, in dem Moment, wo du ein Problem hast, sagen wir mal mit deiner Waschmaschine, mit der König-Waschmaschine.
Ich kann dir eins von mir sagen. Ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine, nicht von eurem Hersteller. Und der zeigt immer so einen Fehlercode an. Der ist gar nicht so kurz, ne? Und ich habe auch das Manual in Print. Dann müsstest du theoretisch erstmal zur richtigen Sprache blättern. Ich hole mir aber immer die Anleitung, mache Steuerung F und gebe den Code ein. Allein das ist ja schon eine große Verbesserung, ne? Und natürlich wäre es noch cooler, wenn ich das über Voice machen könnte, ne?
Da bist du ja schon ein sehr, ich sag mal, advanceder Nutzer. Du kannst ja jetzt nicht von allen Menschen erwarten, dass sie über Copy-Paste irgendeinen Fehlercode eingeben.
Ja.
Also es gibt eine große Menschengruppe, die das schlicht nicht machen würde, ja? Und dann wäre der Fehlercode halt da. Oder die vielleicht auch gar nicht wüssten, wie sie es machen würden. Und dafür soll es helfen. Also das heißt, du kannst auch da wieder in natürlicher Sprache kannst wählen, Sprache oder Chat. Ich habe ein schönes Beispiel, wenn ich abends auf der Couch sitze, möchte ich mit niemandem sprechen. Dann möchte ich lieber schreiben. Mhm. Vormittags ist sprechen, okay, ja. So, und das kannst du dir dann überlegen, wie du mit dem Bot interagieren möchtest. Und dann bekommst du entweder direkt eine Antwort, wenn die Antwort im Manual drin ist, weil das sind ja die Informationen, auf die der Bot trainiert ist. Oder du wirst entsprechend weitergeleitet an einen Agenten, der dir hilft.
Mhm.
Also es ist nie ein Dead End. Also es ist idealerweise keine Sackgasse, in die du manövriert wirst. Weil wenn du auf Seite 507 in deinem Instruction Manual angekommen bist und da steht die Antwort nicht, was machst du dann? Dann bist du frustriert, dann machst du es wieder zu. Und damit das nicht passiert, möchten wir dort einen neuen Prozess aufsetzen.
Ja, aber es ist schon cool. Viele Sachen wurden vereinfacht, ne? Also es gibt ja viel mehr Chats jetzt auch auf Webseiten und früher hat man vielleicht noch so FAQs auf der Webseite gesucht, was ich gar nicht mehr mache, sondern ich bin es schon gewohnt, dass ich meine Frage, so wie sie mir gerade auch in den Sinn kommt, umgangssprachlich in so ein Chatfenster schreibe und dann eben das ausgespuckt bekomme. Ne? Aber ist ja auch klar, wir haben viel komplexere Informationen über Produkte, ne? Viel mehr Produkte und dann ist das ja total hilfreich. Sehr gut. Was ist denn der ROI von so einem Projekt, zum Beispiel von dem SEO Content Creator Tool oder beim Contact Center Chat und Voicebot? Wie geht ihr mit dem Thema ROI um? Wie budgetiert ihr das? Nach welchen Kriterien?
Also fangen wir mal mit SEO an, der Content Creator. Kannst du dir zwei Richtungen vorstellen, die man entsprechend nutzen kann und die man entsprechend kalkulieren kann. Und genauso machen wir es auch. Also zum einen kann ich ja schlicht mit bestehender Basis mehr Content kreieren. Und idealerweise auch besseren Content, werde dadurch besser gefunden und das erhöht dann meine Conversion. Mhm. Also das ist die Idee und bei gleichem manuellen Aufwand. Das heißt, ich habe die gleiche Basis in den Teams und oftmals wird Content bei uns auch extern kreiert. Also das machen wir natürlich nicht alles intern, das sind Agenturen, die das für uns machen. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen bei einem Contact Center, alles, was der Bot beantwortet, muss kein Mensch beantworten. Und wir müssen diese Menschen ja bezahlen, die das tun. Und jetzt, wenn es komplexere Anfragen sind, ist es ja wunderbar, wenn das ein Agent beantwortet. Aber wenn das relativ simple Sachen sind, wie zum Beispiel eine Öffnungszeit, das ist eigentlich etwas, wo wir sagen, das macht der Bot ganz wunderbar. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt Menschen dazu. Im Moment, es kommt noch ein ganz anderes Thema dazu. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Herausforderung, wenn ihr einem Contact Center anruft, egal wo, dass es oftmals zu Wartezeiten kommt. Das soll uns vor allen Dingen helfen, diese Wartezeiten zu reduzieren, weil die schlicht ärgerlich sind. Ich rufe ja nicht im Contact Center an, weil ich Langeweile habe oder gerade sagen möchte, wie es Wetter ist, sondern ich habe in der Regel ein Problem oder eine Frage. Ne? Ich komme irgendwo nicht weiter in einem Prozess, irgendwas passt nicht so richtig oder ich möchte irgendwas wissen und das möchte ich eigentlich möglichst schnell. Das Problem bei unserem Geschäft ist, dass wir sogenannte Peak-Zeiten haben oder die Herausforderungen in den Contact-Centern, die laufen so vor und um Weihnachten, die sogenannte Black Season. Da läuft ein Großteil unseres Geschäfts und damit auch ein Großteil der Anfragen zusammen. Wir haben schlicht nicht genug Leute, um das so abzudecken, dass immer zu jeder Zeit in jedem unserer Länder die Wartezeiten so kurz sind, wie wir das möchten. Und da hilft uns dann die Technologie dabei.
Ja, absolut nachvollziehbar. Laufen denn die Projekte alle in Deutschland oder sind auch andere Länder gleich von Beginn an dabei? Also wie ist da der Workaround?
Also grundsätzlich ist das nicht auf Deutschland begrenzt. Das Einzige, wo wir wirklich in Deutschland gestartet sind, das ist die Sandbox. Da sind wir im Headquarter gestartet, also bei den Campusgesellschaften. Aber wie gesagt, es wird jetzt in alle Länder skaliert. Das Contact Center, diese Übersetzung, die startet in den Niederlanden, weil wir dort die größte Herausforderung haben. Also starten wir dort genau nicht in Deutschland. Die SEO Content Creation zum Beispiel ist ein Gemeinschaftsprojekt mit Spanien, auch Deutschland und den Niederlanden. Also die Länder teilen sich das so, wie sie möchten. Und im Moment ist es so, dass die Länder, die als allererstes in die Projekte rein möchten, dann auch diejenigen sind, die es pilotieren. Also wir haben jetzt keine strikte Deutschland first oder was auch immer Regelung, überhaupt nicht.
Mhm. Nun, ganz anderes Thema, steht uns ein KI-Gesetz auf europäischer Ebene bevor. Europa will Vorreiter werden bei der Regulierung von KI. Das Potenzial, die positiven Möglichkeiten von KI sind uns in der Wirtschaft, glaube ich, schon sehr klar. Du hast ja jetzt auch viele Beispiele genannt, aber natürlich birgt KI auch Gefahren. Was ich zum Beispiel total eindrücklich fand, war das Beispiel, dass Deepfake-Bildmaterial jetzt so gut ist, dass man es nicht mehr erkennen kann, ob es echt oder fake ist. Und dass das wiederum Implikationen für Gerichtsverhandlungen hat, ne? Weil du es nicht mehr als Beweismaterial anführen kannst. Also ich glaube, es ist gut, dass Leute darüber nachdenken, wie man das gut gestalten kann, das Gesetz. Das Gesetz soll sicherstellen, dass KI-Systeme eben sicher, transparent, nachvollziehbar, nicht diskriminierend und umweltfreundlich sind. Wie schätzt du das ein? Oder was ist dir auch wichtig bei diesem Gesetz?
In der Rolle, über die wir jetzt gerade besprochen haben, ist mehr Klarheit besser. Also so, umso klarer wir sind, wie geregelt werden soll und muss und worauf wir achten sollen, was wir wie deklarieren sollen in das, als Unternehmen, umso besser ist das für uns. Und diese Klarheit würde ich mir an einigen Stellen noch mehr wünschen, weil sie uns schlicht hilft. Wir wollen uns ja gemäß den Vorschriften verhalten. Und in dem Moment, wo Vorschriften noch nicht ganz ausformuliert sind, ist das natürlich schwieriger. Ja? Und insofern mein Wunsch, persönlich wünsche ich mir so schnell wie möglich größtmögliche Klarheit über konkrete Ausgestaltung. Aber das ist natürlich nicht ganz einfach. Du hast gerade gesagt, ne, Gerichtsprozess, das verändert sich. Auch so wird sich, und ich glaube, da tut sich der Gesetzgeber schwer, und es ist sicherlich auch schwer, es hat eine Dynamik. KI heute, Gen AI heute, generative KI heute, ist ja nicht das gleiche wie in einem halben Jahr. Das heißt, die Systeme lernen ja, es kommen Funktionen dazu und der Gesetzgeber muss entsprechend in der Ausgestaltung reagieren, und ich würde mir agieren wünschen, aber das ist alles andere als einfach.
Okay, aber da bist du sicherlich nicht allein mit dem Wunsch nach Klarheit. Ihr entwickelt die Tools ja nicht nur für die Kundenseite sozusagen, sondern auch für die Verbesserung interner Prozesse. Wie schafft ihr es denn, die Mitarbeitenden bei diesen Projekten mitzunehmen und die Nutzung von KI für alle zu ermöglichen?
Also als allererstes muss das mal ein Fokusthema sein. Aus meiner Sicht eines der ganz wichtigen Aufträge, die Unternehmen haben und nach meiner persönlichen Meinung vor allen Dingen Konzerne, weil ja dort viele Menschen beschäftigt sind. Wir sind ja alle aus der Schule raus, die wir in diesem Unternehmen arbeiten. Also das heißt, die Schule kann uns jetzt nicht mehr vermitteln, wie man generative KI nutzt, unabhängig davon, ob sie das mit den jetzigen Schülern tut. Eine andere Frage, ja. Das heißt, wie lernen wir das jetzt? Und ich glaube, da entfällt eine ganz wichtige Aufgabe auf die Unternehmen, den Mitarbeitern die Anwendung solcher Technologien möglichst einfach zu bringen und nahe zu bringen. Und das tun wir mit unterschiedlichen Wegen und Mitteln. Zum einen sind es Informationen. Also wir haben eine Landingpage, die wir intern bereitstellen, wo man sich informieren kann. Und zwar, wo man ins Thema einsteigen kann als sogenannter Advanced-Nutzer. Es ist eine Content-Library, ja, wo man sich nach unterschiedlichen Themen kuratiert, Inhalte in Häppchen geschnitten anschauen kann oder durchlesen kann. Das ist der eine Punkt. Dann bieten wir Trainings an, die wir ganz gezielt für unterschiedliche Nutzergruppen bereitstellen. Also auch da wieder Einsteiger, schon etwas erfahrenere Nutzer und Menschen, die sich in ihrem täglichen Leben damit auseinandersetzen, also eher so technische Berufe. Und auch ein Tool oder ein Werkzeug ist die Sandbox. Also wo wir dazu einladen, sagen, bitte nutze es, lieber Kollege, aber tu das im sicheren Umfeld. Tu das in der vorgegebenen Sandbox in den unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten. Also insofern ein sehr breites Spektrum an Angeboten, was wir machen und was wir auch kontinuierlich weiter aus, weiten. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, keinen zurückzulassen. Das ist mein ganz persönlicher Anspruch, den ich da mit meinen HR-Kollegen habe, und jeden eine Einladung auszusprechen, egal wann sie einsteigen möchten.
Und glaubst du, dass die Nutzung von generativer KI schon bald für Menschen im Unternehmen eine tägliche Routine sein werden? Gibt es da vielleicht auch schon so konkrete Beispiele?
Also das konkreteste Beispiel, was ich dir geben kann, bin ich selbst. Und da kann ich sagen, dass ich das sehr wohl in meinem täglichen Leben nutze. Sei es bei Strukturierung von Präsentationen, wenn du dir Märkte anschaust und überlegst, was gerade aktuelle Herausforderungen sind, um schon mal einen Rundumblick auf ein Thema zu bekommen, Recherchefelder einzugrenzen und. Das mache ich immer über generative KI. Das kürzt meinen Weg, zu einer Lösung zu kommen, extrem ab. Also insofern gehe ich davon aus, dass das auch mehrere Kollegen tun. Die Zugriffsraten auf die Sandbox lassen den Schluss zu, weil die ja eben recht stabil sind. Ich kann natürlich nicht sehen, ob das immer die gleichen Kollegen sind, die darauf zugreifen, aber ich gehe schon davon aus, dass es eine gewisse Nutzergruppe gibt, die das sehr kontinuierlich und routiniert nutzt. Mhm. Und ich glaube, das wird ein ganz normales Werkzeug werden, so wie andere Werkzeuge auch, so wie eine Suchmaschine eben ein Werkzeug ist.
Gibt es denn ein Motto oder einen Gedanken, nach dem du als Führungskraft handelst?
Besonders bei dem Thema, man kann nicht zu viel kommunizieren. Also auch wenn es einem selber klar ist, alles, was man sagt, möglichst einfach verständlich formulieren, klar formulieren und im Zweifelsfall an unterschiedlichen Stellen platzieren. Gerade im Bereich Large Language Modelle, Abkürzungen vermeiden und Anglizismen da, wo es geht. Weil das den Einstieg in das Thema, gerade für Fachfremde, sehr, sehr erschwert. Das stellt wie so eine Barrikade auf. Und die soll ja genau nicht da sein, es soll ja eine Einladung sein.
Ja, keep it stupid and simple, ne? Auf jeden Fall. Und man kann nicht zu viel kommunizieren und man muss auch immer wieder, habe ich gemerkt, bedenken, dass unterschiedliche Leute unterschiedliche Kommunikationsarten brauchen. Also nur weil ich es jetzt so verstehe, heißt das nicht so, dass das für alle so funktioniert, ne? Was sind denn so die wichtigsten Partnerunternehmen bei euch? Mit welchen Technologiepartnern arbeitet ihr?
Teilweise merkt man das ja durch die Modelle, die ich benannt habe. Also das ist zum einen Google. Das ist Microsoft, mit denen wir da sehr eng zusammenarbeiten. Aber das ist auch die Accenture, die für uns hier ein Umsetzungspartner ist, die modelloffen agieren. Accesa, auch das ein bereits bestehender Partner. Und für die Übersetzungen beispielsweise Parloa. Das ist ein spezialisierter Anbieter, der ist neu dazu gekommen.
Also es ist Wahnsinn, was ihr schon alles umgesetzt habt und ja auch in so kurzer Zeit, wie du beschrieben hast. Was habt ihr denn so in der kommenden Zeit vor?
Du hattest ganz am Anfang gesagt, was so die Hauptthemenfelder sind, die für generative KI relevant sind. Also das sind so Sachen wie Financial Forecasting, der Einkauf, der KI-gestützte, also Bedarfsgenerierung in dem Sinne. Das sind genau die Themen, mit denen wir uns im nächsten Schritt beschäftigen und die Analyse von größeren Datensätzen. Zum Beispiel Kundenzufriedenheitsdaten. Wie schön wäre es, wenn ich einfach die Maschine fragen könnte, sagen könnte, was sind denn die größten Herausforderungen für unsere Kunden im Markt? Und welches Land hat da vielleicht schon die besten Lösungsansätze?
Ja.
Das wäre ein tolles Ziel.
Wahnsinn. Ja, Henny, zum Abschluss habe ich mal ChatGPT gefragt, welche Frage ich dir stellen soll. Und zwar, welche Frage kann ich einer Person stellen, die viel mit KI zu tun hat, habe ich gefragt. Und ChatGPT sagt: Welche konkreten Auswirkungen siehst du, dass KI in naher Zukunft auf unsere alltäglichen Lebensbereiche haben wird?
Eine schöne Frage.
Vielen Dank, ChatGPT.
So. Wie eingangs schon gesagt, ich glaube, dass generative KI unser Leben ganz wesentlich erleichtern kann. Und die Technologie kann uns helfen, zu kommunizieren, Inhalte zu erstellen, Strukturen zu erarbeiten, komplexe Auswertungen vorzunehmen und zu programmieren. Und das Wunderschöne ist, alles funktioniert in natürlicher Sprache. Ich muss nichts neu lernen. Ich muss keine Programmiersprache beherrschen. Ich kann die Sprache nutzen, die ich bereits beherrsche.
Ja, also wir können jetzt, glaube ich, noch ewig weitersprechen über das Thema KI, das Riesenthema. Ein ganz großer Aspekt ist auch das Thema Nachhaltigkeit und KI. KI verbraucht viel Energie. Welche Rolle werden Quantencomputing und Chipentwicklung dabei spielen? Also wir bleiben im Gespräch und ich bedanke mich für deine Zeit und viel Erfolg mit euren Themen weiterhin.
Ganz herzlichen Dank. Danke für die erneute Einladung. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht und hoffentlich auch bald.
Grüße nach München.
Dankeschön.
Das war Folge 104 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und den Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen über aktuelle Projekte und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis bald. Thank you.